Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Einmal im Jahr hat das zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums sozusagen Hochkonjunktur, nämlich am Heiligen Abend. Dann wird in Gottesdiensten, aber zum Teil auch bei den Menschen zu Hause und am Christbaum, die sogenannte Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Der Rest von Kapitel 2 kann, was die Berühmtheit angeht, selbstverständlich nicht mithalten, obwohl hier weitere Episoden aus den Kindertagen Jesu geschildert werden. Zum Beispiel die Suchaktion von Maria und Josef, die ihren Sohn bei den Passafeierlichkeiten in Jerusalem aus den Augen verloren haben. Nach tagelanger Suche finden sie den 12-Jährigen schließlich im Tempel bei den Gelehrten. In der vorigen Sendung haben wir den Anfang des dritten Kapitels erreicht. Damit verbunden war ein zeitlicher Sprung von schätzungsweise 18 Jahren. Jesus ist inzwischen ein erwachsener Mann, wie auch Johannes, der Sohn von Elisabeth und Zacharias, der ungefähr ein halbes Jahr älter ist als Jesus. Er ist auch derjenige, der als erster von den beiden in der Öffentlichkeit zu predigen beginnt. Er ruft die Menschen auf, Buße zu tun und zu Gott umzukehren. Wer sich darauf einlässt, wird von Johannes getauft. Diese Taufe war ein Symbol für die innere Reinigung des Menschen, aber auch, wie Martin Luther es später ausgedrückt hat, für das Ersäufen des alten Adam, sprich der alten sündigen Wesensart des Menschen. Johannes der Täufer, seine Art zu predigen und sein Verhältnis zu Jesus Christus, darum geht es schwerpunktmäßig im ersten Teil dieser Sendung. Johannes der Täufer, ein kerniger, raubeiniger Typ, der auch vor kraftvollen Worten nicht zurückschreckte. Mit einem Gewand aus Kamelhaaren war er bekleidet und aß Heuschrecken und wilden Honig. Anders als sein Vater Zacharias war er nicht Priester geworden und verzichtete damit auf eine feste Anstellung mit geregeltem Einkommen. Dass er die Menschen manchmal mit kraftvollen Worten zur Buße rief, davon haben wir schon in der vorigen Sendung eine kleine Kostprobe bekommen. In Kapitel 3, Vers 7 wird er mit den Worten zitiert: »Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet?« Abgesehen von seiner Funktion als Bußprediger versteht sich Johannes als Wegbereiter für Jesus. Diesen Auftrag hat er sich nicht selbst ausgesucht, sondern diesen Auftrag hat er auf der Basis eines alten Prophetenwortes von Gott bekommen. Ja, im Grunde war Johannes selbst auch ein Prophet, einer, der es mit seiner sozusagen alttestamentlichen Botschaft nur mit Ach und Krach ins Neue Testament hineingeschafft hat. Seine besondere Art der Verkündigung markiert den Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Johannes der Täufer ruft die Menschen zur Buße auf. Eine Predigt im Sinne des Neuen Testaments ruft dagegen zum Glauben an Jesus Christus auf. Wobei Buße zu tun natürlich auch zur Ausübung des christlichen Glaubens mit dazugehört. Aber Buße zu tun ist normalerweise nicht das Kernthema der christlichen Verkündigung. Des Weiteren droht Johannes den Menschen Gottes Gericht an für den Fall, dass sie nicht zu Gott umkehren wollen. Auch darin ähnelt Johannes eher den alttestamentlichen Propheten. Die christliche Verkündigung dagegen spricht von der Gnade Gottes, die jedem Menschen, ohne eine eigene Leistung zu erbringen, zuteil werden kann. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. So antwortete beispielsweise Paulus auf die Frage, was man denn tun müsse, um im geistlichen Sinne gerettet zu werden. Hören wir uns nun im Kontrast dazu ein paar weitere Beispiele aus den Predigten Johannes des Täufers an. Bis Kapitel 3, Vers 8 sind wir in der vorigen Sendung bereits gekommen. Hier folgen nun die Verse 9 bis 13. Johannes sprach zu den Menschen: »Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.« Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Zwei verschiedene Themenbereiche werden in diesem Abschnitt angesprochen. Das sich erbarmen über Menschen, die Not leiden, und Ehrlichkeit. Die Zöllner in jenen Tagen waren bekannt dafür, dass sie den Leuten oft mehr Zollgebühren abknöpften und sich dann den zusätzlichen Betrag in die eigene Tasche steckten. Sowohl geizige wie auch unehrliche Menschen ließen sich von Johannes zur Buße rufen und stellten dann die Frage, und nun, wie geht es weiter? Was sollen wir jetzt tun? Erbarmt euch über die Armen, sagte Johannes zu den einen, und seid in Zukunft ehrlich zu den anderen. Weitere Leute kamen zu Johannes und erwarteten wohl, dass er möglicherweise ihren ganzen Lebensstil in Frage stellen könnte. Vers 14. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Die Soldaten waren in der jüdischen Bevölkerung nicht sehr beliebt, denn erstens gehörten sie zur römischen Besatzungsmacht und zweitens galten sie als Ungläubige. Aber auch von diesen Leuten ließen sich einige zur Buße rufen und befürchteten nun wohl, ihren Dienst im römischen Heer quittieren zu müssen. Doch Johannes beruhigt sie. Jeder soll sich in der Lebenssituation, in der er sich befindet, Gott gehorsam sein und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Daran hat sich im Grunde bis auf den heutigen Tag nichts geändert. Ob Automechaniker, Lehrer, Ärztin, Hausfrau oder Missionar, jeder und jede soll sich zunächst einmal an dem Platz als Christ oder Christin bewähren, an dem er oder sie sich gerade befindet. Denn aufrechte Christen braucht es nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern auch in der Autowerkstatt, in der Schule, in der Arztpraxis und so weiter. Natürlich kann es sein, dass Gott einem Menschen auch einen anderen Platz zuweist. Und sicher gibt es auch Berufe und Tätigkeiten, die mit dem Glauben grundsätzlich nicht vereinbar sind. Aber das sind meines Erachtens eher Ausnahmen. Ich lese nun weiter ab Vers 15. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Die Menschen, die miterleben, wie Johannes in Vollmacht predigt, sind verunsichert. Ist er womöglich der Christus, der von Gott verheißene Messias? Nein, der bin ich nicht, stellt Johannes klar. Der wird nach mir kommen und euch nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist taufen. Und das tut Jesus meines Erachtens nun schon seit rund 2000 Jahren. Menschen, die ihm ihr Leben übergeben, tauft Jesus mit dem Heiligen Geist. Und wie steht es mit der Taufe, die gemäß Vers 17 mit Feuer erfolgen wird? Manche Bibelausleger meinen, damit sei die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten gemeint, denn an irgendeiner Stelle in der Bibel werde der Heilige Geist doch in einem bildlichen Sinn als Feuer bezeichnet. Nun, dem kann ich nicht zustimmen, denn in der Apostelgeschichte Kapitel 2 ist nur davon die Rede, dass die Christen damals am Pfingstfest etwas sahen wie von Feuer, aber es war kein Feuer. Deshalb vermute ich, dass die Taufe mit Feuer auf das zweite Kommen Jesu und auf sein Gericht hindeutet. Dazu passt auch die Aussage von Vers 17. In seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Dieser Abschnitt über Johannes den Täufer endet nun mit einigen Schlussbemerkungen in den Versen 18 bis 20. Dort wird berichtet, und mit vielem andern mehr ermahnte Johannes das Volk und verkündigte ihm das Heil. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zu dem allen noch dies hinzu: Er warf Johannes ins Gefängnis. Vielleicht erinnern Sie sich, im Matthäus- und im Markus-Evangelium gibt es ausführliche Erläuterungen zu dem Konflikt zwischen Johannes und Herodes. Johannes hatte ihn dafür getadelt, dass er seine eigene Frau abserviert und Herodias, die Frau seines Halbbruders Philippus, geheiratet hatte. Sowohl Herodes wie auch seine neue Frau und frühere Schwägerin Herodias waren richtig sauer auf Johannes und ließen ihn ins Gefängnis stecken und später sogar töten. Bevor das Wirken von Johannes gewaltsam beendet wurde, ließ sich allerdings noch jemand von ihm taufen, der es aus Johannes Sicht überhaupt nicht nötig hatte, nämlich Jesus. Johannes wollte ihm deshalb die Taufe sogar verweigern, aber Jesus bestand darauf. In den Versen 21 und 22 wird berichtet, was daraufhin geschah. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf, und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Was ich an manch anderen Stellen fast schon gebetsmühlenartig immer wieder gesagt habe, tritt hier ganz offen zutage. Es geht darum, dass die zeitliche Reihenfolge für einige biblische Autoren nicht so wichtig und nicht so selbstverständlich ist, wie wir es uns heute manchmal wünschen. Nachdem in Vers 20 bereits berichtet wurde, dass Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wurde, folgt in den Versen 21 und 22 ein Rückblick auf die Taufe Jesu. Und das ergibt auch einen Sinn, denn nun beendet Lukas die Berichterstattung über Johannes und richtet seinen Blick voll und ganz auf Jesus. Die beiden zuletzt gelesenen Verse sind aber mehr als nur eine Überleitung zum nachfolgenden Abschnitt. Denn diese beiden Verse machen deutlich, dass die sogenannte Dreieinigkeit Gottes, die Trinität, keine Hilfskonstruktion von neunmal klugen Theologen ist, sondern hier in der Bibel ist von Gott dem Vater die Rede, der den Heiligen Geist auf seinen Sohn Jesus kommen lässt. Vater, Sohn und Heiliger Geist, in dreierlei Gestalt tritt uns Gott entgegen. Sowohl das Judentum als auch der Islam haben mit der Dreieinigkeit Gottes ihre liebe Not. Aus ihrer Sicht ist sie mit dem Glauben an einen einzigen Gott nicht vereinbar. Wie schon gesagt, richtet das Lukasevangelium seinen Blick von Vers 23 ab nun auf Jesus. Es folgt ein Familienstammbaum, der mütterlichen Linie folgt. Am Anfang des Matthäusevangeliums ist dagegen ein Stammbaum zu finden, der Josefs Linie folgt, angefangen bei Abraham über David und Salomo. Obwohl Josef ja nur der Pflegevater von Jesus ist, wird mit dem Stammbaum im Matthäusevangelium angedeutet, dass Jesus einmal die geistliche Königsherrschaft Davids und Salomos weiterführen wird. Deshalb wird Jesus sowohl im Matthäus- wie auch im Lukasevangelium an mehreren Stellen Sohn Davids genannt. Der Stammbaum Jesu, der der väterlichen Linie folgt, dieser Stammbaum betont, so würde man es heute vielleicht ausdrücken, die zivilrechtliche Abstammung Jesu. Er gilt als Sohn Josefs und kann sich auf dessen Abstammung berufen. Echte Blutsverwandtschaft zu König David besteht dagegen nur über seine Mutter Maria. Außerdem wird dieser Stammbaum noch weiter bis hin zu Adam, dem allerersten Menschen, zurückgeführt. Das Lukasevangelium bringt damit indirekt zum Ausdruck, dass Jesus nicht nur der Erlöser der Juden, sondern der ganzen Menschheit ist. Soweit einige Anmerkungen zum Stammbaum Jesu im Lukasevangelium. Statt Ihnen nun die ganzen zungenbrecherischen Namen daraus vorzulesen, möchte ich nur kurz auf den Anfang, also auf Vers 23 eingehen. In diesem Vers wird das Alter genannt, in dem Jesus damit anfing, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Johannes der Täufer muss ungefähr im gleichen Alter gewesen sein, als er die Menschen zur Buße rief. Denn dies geschah kurz bevor Jesus anfing zu predigen, und Johannes war nur ein halbes Jahr älter als Jesus. Außerdem enthält Vers 23 die Information, dass Jesus als Sohn Josefs angesehen wurde. Vers 23 lautet: Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis. Lassen wir nun den Stammbaum Jesu hinter uns und damit erreichen wir Kapitel 4 des Lukas-Evangeliums. Der erste Abschnitt dort handelt von der Versuchung Jesu durch den Teufel. Es handelt sich um drei verschiedene Versuchungen, die ihn als Menschen zu Fall bringen sollten. Deshalb halte ich es für sinnvoll, dass wir uns die Beschaffenheit und Wesensart dieser Versuchungen ein bisschen näher anschauen. Denn Jesus war gewiss nicht der letzte Mensch, der vom Teufel versucht wurde. Die erste Versuchung bestand darin, dass Jesus vom Teufel aufgefordert wurde, Vers 3, aus einem Stein Brot zu machen. Brot ist ein Grundnahrungsmittel, das dazu dienen kann, den menschlichen Körper am Leben zu erhalten. Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, seinen Hunger mit Brot zu stillen. Und Jesus war hungrig, als der Teufel ihn versuchte, denn er fastete. Doch der Aufforderung des Teufels zu folgen, wäre in dieser Situation eben doch ein Fehler gewesen. Denn Jesus hätte die ihm gegebenen Kräfte fast wie Zauberkräfte angewendet, um sich selbst zu dienen. Doch genau das war nicht sein Auftrag. Jesus hat später selbst einmal gesagt: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, und ich füge hinzu, oder dass er sich selbst diene, sondern dass er anderen diene. Und dann gibt es noch ein anderes Argument, das Jesus dann auch tatsächlich dem Teufel vorhält. Er zitiert aus dem Alten Testament: Der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Beide Bibelverse erteilen dem selbstsüchtigen, nur auf den eigenen Vorteil bedachten Handeln eine klare Absage. Die Menschen von heute bekommen dagegen meistens zu hören: Du musst dir auch selbst etwas gönnen. Dieses oder jenes hast du dir echt verdient. Erfülle dir deine Wünsche, und zwar sofort. Dass man zugunsten einer größeren Sache auch mal auf etwas verzichten kann, hört man dagegen selten. Die zweite Versuchung besteht darin, dass der Teufel Jesus die Macht geben will über alle Reiche der Welt. Nun, in der großen Weltpolitik ist es gang und gäbe, dass Machtinteressen notfalls auch mit Gewalt durchgesetzt werden. Misstrauen, Hass und Angst unter den Menschen sind die Folgen. Misstrauen, Hass und Angst gibt es aber auch im Kleinen. Manche erleben das täglich an ihrem Arbeitsplatz und manche sogar in ihrer Familie. Gottes Reich dagegen basiert nicht auf Machterhalt und Unterdrückung, sondern Jesus sagt zum Beispiel: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Dem Teufel nennt Jesus abermals ein Argument, das er aus dem Alten Testament zitiert. Es lautet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und schließlich die dritte Versuchung. Der Teufel will Jesus dazu bringen, sich von den Zinnen des Tempels hinunterzustürzen. Nicht um sich umzubringen, sondern um damit unter Beweis zu stellen, dass Gott seinetwegen die Engel in Bewegung setzen wird, um ihn zu retten. Diese Aktion hätte, zumindest theoretisch, dazu beitragen können, die Menschen zu beeindrucken und dadurch zum Glauben zu führen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus Menschen für sich gewinnen will, sondern er macht sich für sie zum Knecht und lässt sich schließlich für sie sogar kreuzigen. Anderen dienen, sich für andere zum Knecht machen und nicht als christlicher Besserwisser aufzutreten, das ist in aller Regel auch für die Christen heute der richtige Weg, um andere für den Glauben zu gewinnen. Jesus jedenfalls lehnte es ab, Gottes Beistand herbeizuzwingen und mit einem akrobatischen Kunststück die Menschenmassen zu beeindrucken. Abermals zitiert er einen Vers aus dem Alten Testament und sagt zu dem Teufel: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Soweit ein Überblick über die drei Versuchungen, mit denen der Teufel Jesus in der Wüste konfrontiert. Schauen wir uns jetzt den Bibeltext genauer an. Aus Lukas 4 lese ich die Verse 1 und 2. Dort wird berichtet: Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Jesus kam zurück vom Jordan, hieß es in Vers 1. Das bezieht sich wohl auf seine Begegnung mit Johannes dem Täufer. Von dem ließ sich Jesus nämlich im Jordan taufen. Des Weiteren wird gesagt, dass Jesus voll Heiligen Geistes war. Das heißt, dass selbst Jesus offenbar auf den Beistand des Heiligen Geistes angewiesen war. Eine erstaunliche Vorstellung, wenn man Jesus nur als Sohn Gottes vor Augen hat, der selbst über göttliche Macht verfügte. Aber Jesus war eben auch voll und ganz Mensch und deshalb wie ein Mensch auf den Heiligen Geist angewiesen. Jesus erlebt im Grunde das, was der Apostel Paulus den Christen später einmal als Empfehlung ans Herz legt. Im Galaterbrief schreibt er: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Kurz zusammengefasst, wir brauchen den Heiligen Geist, um den Versuchungen des Teufels widerstehen zu können. Selbst Jesus war als Mensch unter Menschen auf ihn angewiesen. Das führt mich nun zu einer anderen Frage. Hätte es denn passieren können, dass Jesus den Versuchungen unterliegt? Meine Antwort darauf: Nein. Gegenfrage: Ja, was sind denn das für Versuchungen, die ihn ohnehin nicht zu Fall bringen konnten? Nun, es gibt Versuchungen, die man im Grunde mit einem Belastungstest vergleichen kann. Dazu möchte ich Ihnen ein Erlebnis aus meiner Kindheit erzählen. Meine Eltern und ich lebten in einer Kleinstadt, die an einer wichtigen Bahnstrecke liegt. Ganz in der Nähe gab es eine Eisenbahnbrücke, die einen Fluss überquerte, der im Sommer eher einem Rinnsal glich, aber im Winter sehr viel Wasser führte. Einmal kam es dazu, dass die Brücke durch das Wasser schwer beschädigt wurde und durch eine neue ersetzt werden musste. Vor der offiziellen Inbetriebnahme fuhren damals zwei schwere Lokomotiven gleichzeitig auf die neue Brücke und blieben mitten darauf stehen. Viele Leute schauten gespannt zu, und einer fragte schließlich einen Ingenieur der Eisenbahngesellschaft: Und was ist, wenn die Brücke nicht hält? Der lachte nur und gab zur Antwort: Keine Bange, die Brücke hält. Würden wir sie sonst mit zwei Lokomotiven gleichzeitig befahren? So ähnlich war es nach meiner Meinung auch, als Jesus vom Teufel in Versuchung geführt wurde, obwohl etliche Bibelausleger die Versuchungen als wirklich große Prüfungen für Jesus sehen. Für mich dagegen wäre es zwar theoretisch möglich gewesen, dass Jesus bei einer der drei Versuchungen unterliegt. Praktisch gesehen handelte es sich aber mehr um einen Beweis dafür, dass Jesus dem Teufel jederzeit Paroli bieten kann. Also, zwar habe ich vorhin versucht zu erklären, warum ähnliche Versuchungen, wie sie Jesus erlebt hat, auch auf uns zukommen können. Eigensüchtiges Handeln, Lust an der Machtausübung und die Versuchung, sich als Superchrist zu präsentieren, das waren die entsprechenden Stichpunkte. Doch während wir bei solchen Versuchungen nicht immer als Sieger hervorgehen, war bei Jesus klar, dass sein Glaube mindestens so stark sein würde wie die neue Eisenbahnbrücke mit den zwei Lokomotiven. Wie die drei Versuchungen vom Teufel inszeniert wurden, erfahren Sie jetzt aus Lukas 4, Verse 3 bis 13. Wir erinnern uns, Jesus war am Fasten und deshalb ziemlich hungrig. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Soweit die Verse 3 bis 13. Zum Schluss noch einmal die Frage, warum wurde Jesus vom Teufel versucht? Klar, der Teufel wollte ihn zu Fall bringen, was ihm aber aus meiner Sicht nicht gelingen konnte. Deshalb würde ich sagen, Jesus wurde versucht, um unter Beweis zu stellen, dass Sie und ich auf ihn als Erlöser vertrauen können. Er ist stark geblieben und hat keine Sünde begangen. Wir können deshalb darauf vertrauen, dass er die Macht hat, Menschen tatsächlich von ihrer Sünde zu befreien. Und so wie er den Versuchungen des Teufels gewachsen war, so ist er auch unseren Lebenssituationen gewachsen, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Darum schreibt auch der Apostel Johannes an die Empfänger des ersten Johannesbriefes, »Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.« Nachdem Jesus vom Teufel versucht wurde, beginnt sein öffentliches Wirken in Galiläa. Zuerst in seiner Heimatstadt Nazareth, dann in der Gegend von Kapernaum und dem See Genezareth. Bis einschließlich Kapitel 9 wird im Lukasevangelium über diese Zeit berichtet. Ich lade Sie herzlich dazu ein, mit mir gemeinsam den Spuren Jesu weiter zu folgen. Also, auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.